Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Business Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gitschu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 52 inzwischen und der Aufnahmetermin ist am Mittwochabend, 21 Uhr, am 4. Juni. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren beiden Partnern, der Anwaltskanzlei Wenger Wiehli und der Standortförderung des Kantons Bern. Vielen Dank an dieser Stelle. Morgen bin ich am SEFGI. Was soll ich machen am SEF? Es gibt so viele spannende Themen wieder. Auf was würdest du dich fokussieren? Hilf mir.
Ich würde sicher mal die Luft im Berner Oberland genießen. Das ist immer etwas Gutes, wenn man da aus dem Zürich-Beat kommt. Aber Spaß beiseite. Ich meine, da würde ich sicher mal bei den Top-Panel-Diskussionen reinhören. Und das Wichtigste an solchen Events ist das Netzwerken mit den spannenden Leuten, damit man Follow-ups generieren kann für was auch immer man gerade will. Und ja, das weißt du ja, wie das funktioniert. Du bist ja ein alter Hase am SEF.
Genau. Was sind heute die Themen?
Ja, heute haben wir den Barometer der Startup Days, das 400 Millionen Investment von Microsoft in die Schweiz und den Milliarden-Exit von Hailey Bieber in den News. Im Schwerpunktthema diskutieren wir über die mentale Gesundheit von Gründern und dann gehen wir in der Hörerfrage darauf ein, wie wir als Investoren Gründerteams assessen. Und als Transaktion der Woche haben wir zum Schluss die 15 Millionen Series A von Hedara DX auf dem Programm.
Sehr gut, starten wir mit der ersten News der Woche, dem SUD-Barometer. Laut einer aktuellen Umfrage des SUD-Barometers sehen viele Gründerinnen und Gründer die Schweizer Regulierungen und die Bürokratie als zentrale Hindernisse. Diese administrativen Herausforderungen erschweren es Startups, sich auf Innovation und Markteintritt zu fokussieren. Das SUD-Barometer ist eine neu eingeführte Umfrage, die erstmals im Rahmen der Startup Days durchgeführt wurde, deshalb auch SUD-Barometer. Sie dient als Stimmungsbarometer für die Schweizer Startup-Szene und erfasst Einschätzungen zu Geschäftsaussichten, vielversprechenden Branchen und auch den eben erwähnten wahrgenommenen Hindernissen. Was denkst du, Guy? Könnten Schweizer Behörden und Institutionen Startups besser unterstützen, um bürokratische Hürden zu reduzieren? Was ist da deine Meinung dazu?
Ja, vielleicht bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich noch kurz erwähnen, ich habe mir das Barometer natürlich auch angeschaut. Als größte Sorge der Gründerinnen war natürlich der fehlende Zugang zu Kapital erwähnt und nicht die bürokratischen Hürden, die wir in der Schweiz haben. Dass dieses Thema so weit oben gekommen ist, das erstaunt mich doch etwas. Ich meine, gegenüber Ländern wie Deutschland oder Frankreich, da sind wir eigentlich sehr unternehmerfreundlich. Aber es ist ja immer sinnvoll, Hürden zu senken, damit wir die bestmögliche Ausgangslage für Unternehmensgründungen in der Schweiz haben und wir die Firmen hier aufbauen können. Ich habe mir einige Punkte notiert, die dringlichsten können wir hier kurz vielleicht erwähnen. Wenn es vielleicht die ganze Digitalisierung der Behörden, das ist ein enormer Pain, wenn wir irgendwie es schaffen würden, dass alle Prozesse digitalisiert würden, dann wäre das vielleicht auch besser für alle jungen und First-Time-Founders, damit eben Admin-Prozesse wesentlich verschlankt werden. Ich habe mir aufgeschrieben, was verbessert werden könnte, sind natürlich die Entbürokratisierung von ESOP-Programmen, ein Thema, das wir oft haben. Ich meine, es müsste viel einfacher sein, hier Gründer oder Late Founder mit Mitarbeiteraktien zu incentivieren und auch Mitarbeitende. Und dann vielleicht noch als letzter Punkt, der erwähnenswert ist, ist, dass Mitarbeitende aus dem Ausland viel einfacher in Schweizer Startups arbeiten können sollten. Ich meine, wir haben viele Uni-Abgänger, die kommen aus dem Ausland und die wollen in der Schweiz arbeiten und halt in einem Startup. Und das ist ein enorm mühsamer Prozess, bis man da irgendwie Arbeitsvisas hat. Und ja, auf das sollten sich eigentlich Gründer gerade nach der Gründungsphase nicht fokussieren müssen.
Ja, ich werde diese Woche eingeladen von der Mobiliarversicherung. Die haben einen halben Tag gemacht zum Thema Beteiligungsmanagement und haben dort auch alle Startups eingeladen, wo sie beteiligt sind. Und im Gespräch danach beim Apro hat mir jemand gesagt, ja, also er versteht das nicht, dass die Startups immer jammern, dass sie kein Geld bekommen, und hat die vielgehörte These aufgestellt, dass gute Cases immer Geld bekommen. Was ist hier so deine Meinung, deine Einschätzung? Ich habe eine klare Meinung dazu, aber ich lasse dich hier zuerst antworten.
Ja, ich meine, das stimmt natürlich schon. Gute Cases kriegen immer Geld und die werden auch finanziert. Wir sehen ja immer wieder Top-Finanzierungsrunden. Aber im Gros geht es ja nicht nur um diese Top-Cases, die wir hier voranpushen wollen. Ich meine, wir haben viele von denen, aber wir haben auch mittelgute bis gute Cases und die haben es doch nicht einfach, an Kapital zu kommen. Vielleicht eben mal eine Seed-Runde, das raisen sie noch beim Business Angel Club und dann vielleicht noch ein Early Stage VC, aber so die Mittelphase, die ist extrem schwierig, die Early Growth Phase, wo sie eigentlich Traction haben, aber dann niemand so richtig es wagt, da ins Risiko zu gehen und die Gründer zu backen.
Sehr gute Antwort. Ich habe eigentlich genau die gleiche Meinung. Es gibt diese Zwischenphase, wo die Firmen zwar in den Metriken, die geschäftsspezifischen, qualitativen, vielleicht auch quantitativen Metriken eigentlich gut unterwegs sind, das schlägt sich aber noch nicht bottomline in den Zahlen nieder. Und dort haben viele Investoren, das ist, glaube ich, kein Schweizer Problem, sondern generell ein Problem der Investoren, dass sie in dem Moment nicht einschätzen können, wie jetzt die Entwicklung auch der Monetarisierung ist. Und dort stelle ich schon fest, dass angelsächsische Investoren in dem Moment viel besser estimieren, was die Firma bisher geleistet hat und deshalb auch bereit sind, ein Risiko einzugehen in dem Moment. Und das ist auch der Grund, weshalb wir in der Schweiz ganz viele Startups verlieren in diese Series A-Phase, weil eben dort noch nicht vielleicht die Zahlen vorhanden sind in der P&L, in der Erfolgsrechnung, aber doch schon sehr viel Substanz geschaffen wurde. Also die Frage ist nach der Bewertung der Substanz. Und dort, glaube ich schon, können wir noch stärker auf das achten und dem mehr Bedeutung beimessen. Insofern deckt sich meine Meinung sehr stark mit deiner. Bin ich froh, sonst hätten wir morgen im Büro dann eine schwierige Diskussion.
Die Boxhandschuhe an im Interlakener Ring.
Stimmt, genau. Kommen wir zur zweiten News, und zwar Microsoft plant eine Investition von 400 Millionen US-Dollar in der Schweiz, um seine Infrastruktur für KI und auch Cloud Computing, was ja sehr stark sind, auszubauen. Diese Ankündigung erfolgte bei einem Treffen zwischen dem Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Microsoft-Vizepräsident Brent Smith in Bern. Der Fokus liegt auf der Erweiterung und Modernisierung der 4 bestehenden Rechenzentren in der Nähe von Genf und Zürich und der steigenden Nachfrage natürlich nach KI und Cloud-Diensten gerecht zu werden. Ja, ein zentrales Ziel, habe ich auch nachgelesen, dieses Investments ist es, sicherzustellen, dass Daten innerhalb der Schweizer Grenzen gespeichert werden, was insbesondere für Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen und auch natürlich den öffentlichen Sektor von Relevanz ist. Darüber hinaus plant Microsoft, die Zusammenarbeit mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu intensivieren und Schulungsprogramme anzubieten, um den Einsatz von KI und Digital Tools zu fördern. Wie bewertest du, Guy, Microsofts Entscheidung, eben diese 400 Millionen in den Ausbau von KI und Cloud-Infrastruktur in der Schweiz zu investieren und welche Auswirkungen, das als Anschlussfrage, könnte dies auf die lokale Tech-Landschaft haben?
Ja, vielleicht vorab, ich war am Montag dabei im Bellevue in Bern, wo das verkündet wurde. Danke, Marusha. Unsere Hörerin des Podcasts, kennt ja wahrscheinlich die meisten aus unserem Ökosystem. Und Andrew für die Einladung. Es war ein sehr spannender Event und man kann sagen, Brad Smith ist ein echter Schweiz-Fan und er hat geschwärmt, was in der Schweiz abgeht, hat uns gerühmt für unsere Innovation, unsere Talente und vor allem auch das Unternehmertum und dass die Schweiz eben eine extrem relevante Nation für Microsoft ist. Trotz der kleinen Bevölkerung von 9 Millionen sind sie der zehntgrößte Kunde von Microsoft. Also da schreiben sie ziemlich viel Umsatz. Und ja, für unsere Tech-Landschaft, ich meine, was will Microsoft genau? Sie wollen mit dem Investment, wie du gesagt hast, die Infrastruktur ein bisschen erneuern und aufpeppen. Kann man doch etwas machen mit 400 Millionen. Sie wollen aber daneben KI-Know-how für Betriebe und auch Lernende bereitstellen. Also das sind sie in Zusammenarbeit mit Bühler und Berufslehrgängen. Das ist natürlich extrem spannend für die Unternehmen in der Schweiz. Sie wollen KMUs und Startups ja, das KI-Know-how näher bringen und zur Verfügung stellen, damit sie ja, weiter Effizienzsteigerungsprofis bleiben. Also das sind wir in der Schweiz schon immer gewesen, Digitalisierungsprofis, neue Trends aufgenommen. Und ich glaube schon, dass das ganze Investment jetzt ja, sich positiv auswirken wird auf die Schweiz. Schon nur, wenn das KI-Know-how insgesamt gesteigert wird, dann heißt es, dass sich die Leute in den Betrieben auf die KI und die Transformation, die es gibt von den Berufen, ja, dass sich das positiv auf uns auswirkt und die Technologie schneller adaptiert wird in vielen Bereichen.
Sehr gut. Kommen wir zur dritten News. Da geht es nach Übersee. Hailey Bieber, die Ehefrau von Popstar Justin Bieber und selbst sehr einflussreiche Influencerin, die hat Millionen Follower, hat in nur 2 Jahren ihre Kosmetik-Brand Rode zu einem Milliardenunternehmen aufgebaut. Das ist wirklich eine krasse Story, die wurde viel zu wenig kommentiert hier. Und das Startup wurde für bis zu 1 Milliarde US-Dollar, da ist noch ein Teil Earnout drin, an den börsenkotierten US-Kosmetikriesen. Ich glaube, die heißen, Guy, korrigier mich, E1F Beauty verkauft. Der Deal ist ein bemerkenswerter Case für den Boom von Celebrity-Brands, die mit starker Social-Media-Reichweite und auch präzisem Community-Building und Direct-to-Consumer-Vertrieb eben klassische Beauty-Konzerne sehr stark unter Druck setzen können. Oder? Und Bieber bleibt auch nach dem Exit operativ eingebunden. Das heißt eben Earnout, sie muss da dabei bleiben und das abverdienen, unter anderem als Chief Creative Officer und Head of Innovation bei Rode. Besonders spannend, Rode erzielte im letzten Geschäftsjahr bereits über 200 Millionen US-Dollar Umsatz mit einem Team von nur 20 Mitarbeitenden. Das ist wirklich Wahnsinn, was da passiert ist in der kurzen Zeit. Guy, wie bewertest du diesen Exit im Vergleich zu anderen Celebrity Brands? Ist Rode ein Ausnahmefall oder der neue Standard?
Also man kann schon sagen, Rode ist ein Ausnahmefall, aber vor allem wegen der Geschwindigkeit und der Tiefe der operativen Beteiligung von Hailey Bieber. Aber in der Entwicklung, dass hier Celebrities irgendwelche Marken aufbauen und die dann für den Superpreis verkaufen, das ist nichts Neues. Ich meine, wir haben da George Clooney gesehen, der hat mit Casamigos Tequila ja auch einen Milliarden-Exit gemacht nach nur 4 Jahren. Er war aber sicherlich operativ wesentlich weniger eingebunden als jetzt Hailey Bieber. Ryan Reynolds mit Aviation Gin, eine ähnliche Story, 600 Millionen in Verkauf nach 2 Jahren. Dann haben wir ja Angelina Jolie mit ihrer Rosé-Weinmarke Miraval, da ist sie auch im Premium-Segment eingebunden und extrem erfolgreich. Der große Unterschied, den ich mir schon hier notiert habe, ist, Rode ist einfach ein echtes D2C-Tech-Play. Ich meine, es ist von einer Digital Native aufgebaut worden. Für alle, die das nicht wissen, Hailey Bieber, kein Begriff ist, die Frau, die wird erst 30 nächstes Jahr. Also das ist wirklich ein Generation Z-Native. Und du hast die Zahlen erwähnt, 20 Mitarbeitende, 200 Millionen Umsatz, das muss man sich schon auf der Zunge vergehen lassen. Das sind 10 Millionen pro Mitarbeitende. Das ist schon absolut crazy. Das machen auch die besten Tech-Konzerne nicht einfach mal so. Also in kurz, Rode ist vielleicht nicht der neue Standard, aber sie setzen wirklich da mal eine neue Messlatte.
Ja, ich werde oft von meinen Studis auch gefragt, ja, muss man jetzt viel Geld ausgeben, um eine Marke aufzubauen? Und meine Antwort ist immer, klar, das ist heuristisch und nicht sehr akademisch, aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ja, also wenn du einen Bekanntheitsgrad von irgendwie nördlich von 10% haben möchtest, ungestützt in der Schweiz, musst du kräftig investieren. Oder das sieht man ja auch bei großen Firmen, die müssen viel investieren und Bekanntheitsgrad brauchst du halt einfach, oder? Und es gibt schon auch wenige andere Cases. Nikin in der Schweiz zum Beispiel, doch, die haben es wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Andere Cases haben es trotz relativ viel Investment wie Yamo eben nicht hingekriegt. Von daher, ich bin eigentlich der Meinung grundsätzlich, ja, du brauchst Spendings in normale Medien, also normale Medien meine ich vor allem above the line, also klassische Medien wie Plakat, Out of Home, wie vielleicht auch Print und so weiter und so fort, um eine gewisse Bekanntheit aufzubauen. Und diese Bekanntheit braucht man auch, um dann entsprechend abverkaufen zu können. Diese Case zeigt ja jetzt wieder, dass man mit guten Influencern eben das nicht unbedingt braucht, oder? Du setzt einen Influencer ein und hast dann einen riesen Boost. Man hat auch das gesehen bei On und Roger Federer, ein für mich absolut genialer Schachzug. Mhm. Also ich bin der Meinung, ohne Roger Federer wäre On niemals dieses IPO gelungen in dieser kurzen Zeit zu diesem hohen Wert. Also das ist eben schon wieder einmal mehr ein klares Signal, dass wenn man die richtigen berühmten Personen sich anschnallt, dass ein riesen Boost geben kann für die eigene Firma. Also für mich wirklich ein Paradebeispiel und sicherlich auch ein gutes Learning für viele Direct-to-Consumer-Startups.
Wenger und Wieli, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wieli begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wieli, Ihre Rechtsberatung für Startups. Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung des Kantons Bern. Ob eine Firmengründung oder Ansiedlung im Kanton Bern, die Standortförderung des Kantons Bern unterstützt Unternehmen und Gründer mit Beratungs- und Förderangeboten und stärkt gezielt den Wirtschaftsstandort Bern.
Kommen wir zum Schwerpunktthema, und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Mental Health bei Gründerinnen und Gründern. Ein Thema, das massiv unterschätzt wird, meiner Meinung nach, und wir möchten dem Thema heute ein gewisses Gewicht beimessen. Laut einer aktuellen Umfrage von Sifted, das ist das Startup- und Venture-Organ der Financial Times, kann ich sehr empfehlen, by the way, zur Lektüre, viele gute Daten, viele spannende Analysen und Surveys. Laut dieser Umfrage gaben über die Hälfte der befragten Gründer an, im Jahr 2024 in einem Burnout-ähnlichen Zustand gewesen zu sein. Da muss ich zweimal lesen. Also viele Gründer berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, Zeit für sich selbst zu finden, sei es für soziale Aktivitäten, Urlaub oder sogar grundlegende Bedürfnisse wie gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf. Der Druck, ein Unternehmen aufzubauen, kann eben immense Auswirkungen auf die mentale Gesundheit haben. Eine bekannte Gründerin betont in der Studie, dass es unrealistisch ist, alle Selbstfürsorge-Ratschläge wie Meditation, Sport und gesunde Ernährung gleichzeitig umzusetzen. Stattdessen empfiehlt sie, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die einem persönlich gut tun und diese fest in den Alltag zu integrieren. Ein weiterer Ansatz ist die Integration von Arbeit und Leben, anstatt sich strikt zu trennen. Das bedeutet, den Tag so zu gestalten, dass sowohl berufliche Verpflichtungen als auch persönliche Wohlfühlzeiten Platz finden. Zum Beispiel kann ein längeres Mittagessen für Sport oder ein späterer Arbeitsbeginn nach einem Treffen mit Freunden helfen, ein nachhaltiges Gleichgewicht zu schaffen. Ja, gehen wir in die Diskussion. Wie sprichst du als Investor mit GründerInnen über das Thema mentale Gesundheit und wie offen sind diese Gespräche in der Praxis wirklich?
Ja, ist natürlich ein extrem heikles Thema. Ich meine, niemand will sich als schwach erkenntlich zeigen, wenn sie da um ein Investment buhlen. Und du willst ja als Investor eigentlich auch den Gründer und Gründerinnen zeigen, hey, sie müssen ja all in gehen, du vertraust ihnen Kapital an. Ich sage auch in meinen Workshops, die ich Studenten gebe, immer, hey, wenn ihr gründen wollt und Kapital anziehen wollt, dann müsst ihr gewisse Opfer bereit sein, einzugehen, also Freizeit, vielleicht weniger Familienzeit, weniger viel Reisen und dann ja, für die nächsten Jahre einfach permanent an der Mission arbeiten. Und das will man ja dann vom Gründerteam auch hören, dass sie einfach Vollgas geben. Und dementsprechend kann man ja hier auch nicht einfach quasi mit den Samthandschuhen, heißt das, die Gründer anfassen und sagen, hey, wie geht's da und so. Und ich versuche das oft im Gespräch mit den Gründern etwas indirekt anzugehen, das Thema mentale Gesundheit. So irgendwie eine Off-Topic-Frage, was für sie in ihrem Werdegang die ja belastendste oder mental belastendste, stressigste Situation war oder im Leben und wie sind sie damit damit umgegangen? Und das versuche ich dann so in ein paar Follow-up-Fragen in einem Gespräch, das jetzt nicht in einem Pitch-Setting war, ein bisschen darauf einzugehen, also mehr als Buddy, als potenzieller Investor. Denn ich finde, das Setting ist hier enorm wichtig, sonst hat man da nicht eine Antwort, die ernst gemeint ist vom Gründer. Mhm. Das kann man nicht in einem Videocall machen, das ist am besten vielleicht eben, sagt man, hey, wir gehen jetzt auf den Zug, hast noch Zeit für einen Kaffee, und dann diskutiert man das so in irgendwo, wo es wirklich mal ein ganz anderes Setting ist.
Ich hatte kürzlich ein sehr spannendes Gespräch mit einem deutschen Investor, der hier nicht genannt werden möchte. Ich habe ihn gefragt, kann ich dich zitieren? Er sagt nein. Und das ist ziemlich deutlich. Also was der macht, der gibt seinen Gründern eine Whoop-Band. Kennst du das? Da wird alles gemessen. Also viele von euch haben das sicherlich. Ich habe mir jetzt auch eins zugetan. Ich muss wirklich sagen, das ist schon beeindruckend. Ich hatte das erste Whoop vor ein paar Jahren. Das war noch ziemlich rudimentär. Jetzt ist man da schon sehr weit fortgeschritten. Und der gibt das denen, um dann zu entscheiden, ob er investieren möchte, basierend auf den Vitaldaten. Finde ich schon noch spannend. Was ich auf jeden Fall denke, und das ist auch ein Thema, das wir uns hier aufgeschrieben haben, tragen VCs dazu bei, dass die mentale Belastung steigt? Und meine Meinung hier ist sehr deutlich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sobald du natürlich neue Investoren von draußen hast, vor allem Venture Capitalists, und die pushen halt, logisch, die müssen ja pushen, weil sie wollen irgendwann mal dann aussteigen, sie wollen, dass der Businessplan, der Hockeystick, den ihnen ja verkauft wurde, dass der auch eintritt, oder? Das heißt, sie pushen entsprechend natürlich dann schon. Und deshalb die Frage an dich, welche Verantwortung haben jetzt wir als Investoren konkret? Jetzt außerhalb von Board-Meetings, wenn es um die mentale Stabilität eines Leadership-Teams geht.
Ja, vielleicht so zur Meinung, ob wir als VCs wirklich da so fest pushen. Ja, sollten die meisten Schweizer VCs vielleicht ein bisschen mehr machen. Ich habe mir hier auf die Diskussion her eher notiert, in Europa sind wir generell eher zu wenig pushy. Mit US-VCs ist das nochmal komplett anders. Und ich habe ja auch schon in Boards gesessen, wo der Gründer dann einen Burnout hatte. Und da war das Problem effektiv nicht, dass der zu fest gepusht wurde, sondern die haben sich so hohe Ziele gesetzt und den Investoren versprochen, hey, da kommen ihre nächste Meilensteine mit dieser Finanzierungsrunde. Und da kamen sie bei weitem nicht hin. Und da ist ein riesiger innerer Druck gestiegen, den man von außen sehr schwierig erkennen kann. Und dann sind sie da reingerutscht in das Burnout. Und das war extrem schade. Mhm. Und ich meine, zu deiner Frage, welche Verantwortung haben wir? Ja, ich meine, schlussendlich als Boardmember und als Investor, da haben wir ja die Verantwortung, also tragen wir die Mitverantwortung, dass das Unternehmen so erfolgreich wird. Und ja, das beginnt eigentlich mit dem Team, die Finanzzahlen, das ist nur der Effekt. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man ein Umfeld schafft, in dem Gründer und Gründerinnen Themen offen ansprechen, wenn sie was nicht können oder sie was extrem belastet, und dass wir ihnen dann Tools oder Know-how mit auf den Weg geben, damit sie, ja, ich würde jetzt mal sagen, den Berg des Erfolgs besteigen können und nicht alles selbst neu erfinden müssen. Aber es wird jetzt da zu weit gehen müssen und sie da permanent ein Survey machen, ob sie jetzt happy sind oder nicht, was sie belastet. Das finde ich jetzt, das würde vielleicht zu weit gehen.
Na, absolut. Also ich meine, ich frage die halt bei jedem Meeting, und ich habe als Chair von Boards oder generell als Verwaltungsrat schon viel Kontakt mit den relevanten Personen. Müssen ja nicht unbedingt die Gründer sein, können ja auch andere vom Leadership Team sein, und ich frage, die erste Frage ist immer, wie geht's dir? So. Und dann höre ich einmal zu, oder? Und ich merke dann schon meistens, da findet in eine Belastung statt, und es sind ja häufig auch jüngere Leute. Ich meine, als ich 25 war, hatte ich gefühlt jeden Tag ein neues Problem. Müssen ja nicht unbedingt geschäftliche Probleme sein, können auch persönliche Herausforderungen sein. Und deshalb ist es schon wichtig, da genau hinzuhören. Also ich glaube, ein Investor sollte ein guter Zuhörer sein und einfach mal zuhören und nicht von Anfang an gleich auf die Zahlen stürzen oder die verpassten Performance-Indikatoren, sondern zuerst einmal zuhören, wie geht's dir überhaupt, und dann entsprechend agieren, wenn man halt merkt, dass es den Gründern nicht gut geht. Und eine Frage, die mir oft gestellt wird, was sind dann eigentlich die Warnzeichen, die Weak Signals. Und das ist wahnsinnig schwer, weil das sehr individuell ist. Ich habe Gründer gesehen, die waren topfit bis zum Tag X und dann sind sie komplett in sich zusammengefallen. Und andere, die jammern schon die ganze Zeit und man hat das Gefühl, jetzt ist nicht gut, jetzt sind sie dann durch und sie jammern dann noch 3 Jahre weiter, oder? Und das Thema Resilienz ist mir allgemein sehr, sehr wichtig. Ich probiere in den Pitches und in den Q&As, in den Gesprächen, bevor ich investiere, immer herauszufinden, wie hoch ist eigentlich die Resilienz. Und ich habe dann festgestellt, dass es unglaublich schwierig ist für mich, das zu assessen. Und deshalb, ich nutze hier halt auch externe Expertinnen und Experten, die ich beiziehe. Und das kann ich allen Investoren empfehlen, das zu tun. Es kostet natürlich was, die muss man nicht bezahlen. Und nicht die Firma, sondern du als Investor musst das nicht bezahlen. Und das ist dann schon sehr hilfreich, eine Antwort zu bekommen. Ich persönlich habe auch schon in Teams nicht investiert, weil ich das Gefühl hatte, die Gründer sind nicht resilient genug und das waren dann Top-Teams und Top-Gründer und die sind dann komplett aufgegangen und haben wahnsinnig performt, oder? Und ich habe auch schon in Teams investiert, wo ich das Gefühl hatte, hey, das ist das Bombenteam, die hatten alle Meriten, das waren Führungskräfte im Militär, haben sportlich olympische Spiele mitgemacht und weiß ich nicht was. Und da hatte ich eben das Gefühl, hey, die werden auch einstecken können, was dann offenbar nicht der Fall war, weil sie mit Niederlagen nicht umgehen konnten, oder? Und insofern, das ist für uns Investoren, glaube ich, das schwierigste Thema, Resilienz zu antizipieren. Das ist wirklich für mich ein sehr wichtiges und challenging Thema. Ja, Abschlussfrage. Wie könnte jetzt Mental Health auch strukturell in Portfolioarbeit verankert werden, oder? Sollten das Coaching-Angebote sein, Check-ins, Whoop-Armbänder oder KPI-freie Räume für offene Gespräche? Was sollten wir tun?
Ja, ich meine, du kennst mich ja sehr gut, Max, und du weißt auch, wie du jetzt meine Antwort einschätzen musst. Ich bin einer, der eher mal in eine Schutzhaltung für Drittpersonen geht, die ich finde, die sind schutzbedürftig. Weil es ihnen eben schlecht geht. Ich bin aber wirklich nicht ein Fan, das Mental Health Thema zu institutionalisieren. Ich meine, schön wäre es ja schon, wenn wir da jetzt eben Health Checks machen, Coaching-Angebote aufbauen oder eben solche KPI-freien Räume. Aber ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Wir sprechen hier von Unternehmen, denen man den Raum geben sollte, sich eben diese Check-in-Räume oder KPI-freien Räume zu schaffen. Und ich finde, hier sollen wir eher einen Appell an die Verwaltungsräte und Verwaltungsrätinnen und Investoren machen. Ich finde, sie sollten einfach immer extrem nahbar bleiben, nahe dran bleiben, damit man eben Signale früher erkennen kann und dann auf die Anliegen einfach wirklich sensitiv eingehen und ja, die Gründer oder eben die Teammitglieder und Mitgliederinnen, Off-Business auch mal treffen und wie du es machst, mit ihnen drüber sprechen, hey, wie geht es ihnen? Dann ist man eigentlich immer bei den aktuellen Themen mit ihnen als Buddy dabei und nicht nur als quasi Vorgesetzter oder Investor in dieser anderen Rolle.
Ja, genau. Und auch die Hörfrage von heute passt eigentlich sehr, sehr gut zu diesem Thema. Deshalb haben wir diese Frage auch berücksichtigt. Und zwar möchte Emily, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wissen, wie wir Investoren, Gründerteams vor dem Investment assessen. Vielen Dank für die Frage, Emily. Fun Fact ist eben, dass mir genau dieselbe Frage diese Woche bei diesem Mobiliar-Event gestellt wurde. Ich war ja dort auf dem Podium mit Lea Migiano, der Gründerin von Carvolution, und Barbara Stamm, der Leiterin M&A der Mobiliarversicherung. War sehr spannend, sehr gut geführt vom Moderator Fabian Kauter, und ich kann dort einige Inputs, die ich dort erzählt habe, ich kann nicht darauf eingehen, was die anderen gesagt haben, weil es ein internes Event war, aber ich kann euch hier wiedergeben, was meine Meinung zum Thema ist. Ich arbeite hier und ich habe mir jetzt, wenn ich das kurz ausführen darf, ich übergebe dann dir das Wort und bin gespannt, was du dazu denkst. Aber ich arbeite mit dem sogenannten FARC-Modell. Das ist eine Eigenkreation. Also FARC mit K. Und das ist einfach meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Und ich habe das dann auch mal versucht, statistisch ein bisschen auszuwerten und bin dann schon der Meinung, dass in 80% der Fälle, wenn diese vier Faktoren, die ich jetzt gleich nenne, erfüllt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Team auch funktioniert. Wissend, dass im Zeitpunkt des Assessments ich das nicht einschätzen kann. Das ist dann, ich kann darauf auch noch kurz eingehen. Also FARC steht für F wie Fokus. Also hat das Team einen klaren, messbaren Fokus? Verzettelt es sich oder verfolgt es eine konsistente Vision? Wenn ich jetzt darauf eingehe, ist das einschätzbar? Ja, ist es im Gespräch vor dem Investment. Aber was häufig passiert, das Startup verkauft dir den Fokus, aber kaum haben sie das Geld, sind sie dann nicht mehr fokussiert, weil sie dann eben ganz viele andere Optionen verfolgen. Also, vor allem, wenn das Kernbusiness dann nicht wirklich funktioniert, versucht man das zu kaschieren, indem man zusätzliche Revenue Streams aufbaut, was nicht, überhaupt nicht das Ziel ist. Ich kann dagegen vorgehen im Board, aber ich bin eigentlich machtlos als Investor da groß zu agieren. Dann das A wie Ambition, also wie groß denkt das Team, ist es getrieben vom Wunsch, etwas wirklich Bedeutendes aufzubauen oder geht es um ein eher gutes Produkt? Hier natürlich das Buch Zero to One von Peter Thiel, eine sehr spannende Lektüre. Ja, wir verteufeln ja immer diese Hockeysticks, gell? Und ich bin eigentlich noch ein Fan von Hockeysticks, weil das ist eine klare Indikation, dass das Startup eben groß denkt. Selbstverständlich muss das nicht eine leere Worthülse sein, das muss untermauert werden mit klaren Markteinschätzungen. Also hier Connecting the Dots zwischen Marktkennzahlen, also TAM, SAM, SOM kennen wir, also Total Addressable Market, was ist unser Markt, wie groß ist der Marktanteil. Also diese Ambition muss unbedingt mit Daten unterlegt sein, damit es glaubwürdig ist. Aber mir gefällt das, wenn mir eine Gründerin sagt, hey, wir wollen IPO machen in 5 Jahren. Das zeugt von Ambition, oder? Dann R wie Resilienz. Eben hatten wir vorher, wie geht das Team mit Rückschlägen um? Gibt es Hinweise auf Durchhaltevermögen? Lernfähigkeit, emotionale Stabilität, das ist wahnsinnig schwer. Also wir haben ja bei Koyo die Idee, nicht schnell zu investieren, sondern wir nehmen uns viel Zeit für die Due Diligence und ein großer Teil dieser Zeit geht eben darauf, mit den Gründerinnen und Gründern zu sprechen. Aber das können wir abschließend nicht beurteilen, weil sie selber auch nicht beurteilen können, wie sie unter Druck dann reagieren. Wir wissen das selber nicht. Als junge Person warst du vielleicht noch nie unter Druck, kommst vielleicht direkt vom Studium, hast 8 Jahre studiert, alles wunderbar und jetzt gründest du eine Firma, 2 Jahre später bist du im perfekten Sturm. Keine Ahnung, wie man da reagiert. Oder insofern ist das nicht nur für uns schwierig zu beurteilen, sondern auch für die Protagonisten selber sehr schwierig zu beurteilen. Deshalb hier mein Tipp, dass man auf externe Experten zugeht und diese dann unterstützen bei der Antwort von diesem Thema. Und das K am Schluss wie Komplementarität, also decken die Gründer unterschiedliche Kompetenzbereiche ab, haben sie klare Rollen, die sich ergänzen statt konkurrieren. Das ist dann wiederum relativ einfach einschätzbar. Eben ein Team nur aus EPFL-Studis ist vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, die das Gleiche studiert haben, die gleich alt sind und Best Friends sind im schlimmsten Fall. Also hier sicherlich das Ziel von Anfang an, komplementäre Teams aufzubauen. Das ist sicherlich ein versatiler Faktor von guten Teams. Jetzt abschließend, natürlich ersetzt FARC keine tiefgehende Due Diligence, aber es hilft, erste Eindrücke zu strukturieren, besonders in der Pre-Seed- und Seed-Phase. Und oft entscheidet eben nicht nur der Pitch, sondern auch die Teamdynamik, ob wir Vertrauen aufbauen können. Welche der 4 Dimensionen, die ich genannt habe, Guy, ist für dich in der Frühphase am schwersten zu beurteilen und warum?
Ja, ich meine, du hast vorher im Schwerpunktthema eigentlich schon ein bisschen darüber diskutiert. Ich finde es genau gleich. Die Resilienz ist mit großem Abstand am allerschwierigsten einzuschätzen. Ich meine, gerade noch in der frühen Phase, wie gesagt, hast Ambition, Komplementarität, sieht man oft schon auf den Slides und dem Pitch-Deck entsprechend der großen Vision und dem Team. Der Fokus hat man in den Gesprächen, wie du auch gesagt hast, aber wie jemand mit Rückschlägen umgeht, mit Niederlagen, Unsicherheiten oder plötzlichem Kundenverlust oder ein Geschäftsteil abbricht, das kann man ja nicht einschätzen, wenn das nicht schon passiert ist. Und das zeigt sich eben erst im echten Alltag, oft Monate oder sogar Jahre nach einem Investment. man hat natürlich ein paar Hinweise, die man in Gesprächen erkennen kann. Wie reflektiert ist jemand? Wie offen sprechen sie eben über Fehlschläge, wie sie damit umgegangen sind, aber wie sie dann effektiv resilient sind, wenn sie, wie du so schon gesagt hast, in the perfect storm sind. Das findet man erst am Schluss heraus, wenn es da ist. Man kann vielleicht auch mal ehemalige Weggefährten oder Mentoren angehen und versuchen, die Person besser kennenzulernen über Referenzen. Man sollte hier nicht auf Referenzen zurückgreifen, die jemand angibt. Die sind ja immer gebrieft und die geben immer nur ein positives Feedback. Und da muss man halt schon den extra Weg gehen, um irgendeine Person zu finden, die dem Gründer, der Gründerin neutral gegenübersteht und ja, sie aber eben doch gut genug kennt. Und das gibt es in der Tat sehr wahrscheinlich fast nicht.
Ja, genau. Also ich versuche immer möglichst viel mit ihnen zu reden und ich muss dann schon gestehen, dass mein Bauchgefühl oft auch sehr, sehr wichtig ist. Und man kann viele Assessment-Tools verwenden, aber end of the day sind wie bei einer Jobbewerbung. Es ist dann auch das Bauchgefühl, das irgendwie stimmen muss. Aber eben das Bauchgefühl kann einem auch, muss nicht immer korrekt sein. Kommt auch darauf an, wie du selber drauf bist an diesem Tag. Und deshalb glaube ich schon, dass es sinnvoll sein kann, beim diesem Assessment auch auf externe Experten zuzugehen und diese beizuziehen.
Gerade bei charismatischen Gründern, die effektiv extrem gut im Sales sind, einen Sales-Hintergrund haben, da ist manchmal das Bauchgefühl relativ schwierig, wenn sie wirklich dann noch das technische Know-how auch mitbringen und eigentlich sich sehr gut darstellen können.
Das ist ein super Thema, jetzt was du sagst. Gestern hatten wir Aufnahme zum Bergos Privatbank Podcast und dort hat Aurelia Rauch, die Moderatorin und Interviewpartnerin, mir eine sehr gute Frage gestellt. Und zwar, es ging darum, Founder oder Personen, die unglaublich gut sind, die aber natürlich sehr schwierig zu führen sind. Wie geht man mit diesen um? Oder? Und das ist für mich eines der spannendsten Themen überhaupt, weil man braucht ja häufig diese Charaktere, um sage ich mal, am Anfang auf Touren zu kommen. Also ganz viele erfolgreiche Startups, Gründer, die waren extrem wichtig, die waren essentiell, aber ab einem gewissen Punkt waren sie nicht mehr tragbar, weil du dann ganz viele Stakeholder hast plötzlich, weil du eben viele Investoren hast. Reputation wird zu einem wichtigen Thema plötzlich, oder vor allem, wenn es dann in Richtung Börsengang geht. Also hier ein Beispiel, Travis Kalanick von Uber. Ich meine, der hat wirklich Breaking the Rules, das war das Thema, oder? Und er war aber dann nicht in der Lage, sich zu verändern und deshalb war er dann nicht mehr tragbar und der neue CEO, der dann kam, hat die Firma dann in die nächste Geländekammer geführt und das sehr erfolgreich. Oder Uber ist heute eine sehr erfolgreiche Unternehmung, oder? Aber sie wären niemals dort, wo sie heute sind, wenn Travis nicht da gewesen wäre und die Firma mit sehr, sage ich mal, unkonventionellen, sagen wir mal genau, Maßnahmen voranzubringen. Auch Mark Zuckerberg für mich einer der besten CEOs der Welt, er hat es geschafft, sich immer wieder zu verändern. Man kann jetzt ihn als Opportunist bezeichnen, ist wahrscheinlich nicht ganz falsch, aber er hat zumindest für die Aktionärinnen und Aktionäre unglaublich viel Wert geschaffen. Und das nicht nur für die Venture, für die VCs, für die Seed-Investoren, Peter Thiel gehört auch dazu als erster Außeninvestor, sondern auch für die Aktionäre, die dann die Aktie gekauft haben. Oder? Insofern, das ist schon unglaublich spannend. Jetzt meine Antwort, wenn ich das noch anfügen darf, ist, und das, ich habe da sehr viel Bücher gelesen, vor allem von Fußballtrainern. Da gibt es unglaublich spannende Sachen. Arrigo Sacchi zum Beispiel, der frühere Trainer der Grande AC Milan in den 1990er Jahren, aber auch Fabio Capello und zweitens Wort, all die großen Trainer, die haben es hingekriegt. Die hatten ja ein Team, das waren alles Nationalspieler von unterschiedlichsten Ländern. Oder damals bei AC Milan, Van Basten, Gullit, Rijkaard. Und das waren halt die Superstars. Aber auch die anderen waren unglaublich gut, wie Franco Baresi und so weiter und so weiter. Die waren auch unglaublich gut. Also jetzt hast du einen Van Basten, der vielleicht eher Gullit, der geht dann ein bisschen länger in den Ausgang, der raucht vielleicht mal eine Zigarette. Paul Cascoigne, für mich auch ein Paradebeispiel. Und jetzt kommt die große Frage. Ja, jetzt kommt die spannendste Frage. Jetzt hast du in einem Team in einem Startup-Team genau so einen Superstar. Jetzt, wie musst du denn jetzt führen, damit das Kollektiv trotzdem mitmacht. Weil wenn das Kollektiv mitmacht und akzeptiert, dass der Superstar eine Spezialbehandlung bekommt, dann hast du ein Top-Team, dann funktioniert es, dann hast du Ruhe im Stall. Und dann ist eben der CEO gefordert und wenn der CEO der Superstar ist, der Verwaltungsratspräsident in oder der Verwaltungsrat als Organ, muss dann dafür sorgen, und das ist eben eine sehr stark kommunikative Aufgabe, dass dem Kollektiv vermittelt wird, dass das am Ende des Tages diese Spezialbehandlung allen hilft, auch dem Kollektiv, obwohl die im Moment X weniger davon haben, aber am Schluss gewinnen eben alle. Das heißt, das ist sehr, sehr stark dann eben die Führungsaufgabe, diese Kommunikation sicherzustellen. Und wenn das nicht funktioniert, dann musst du entweder das Kollektiv verändern, was dann vielleicht eher schwierig ist, weil du veränderst oder zerstörst eine Kultur, oder du wechselst das Individuum, den Superstar aus. Das ist häufig einfacher, oder? Neymar ist ein Beispiel, oder? Das ist zwar ein super Fußballer, aber ich glaube nicht unbedingt, dass er teamfähig ist. Und deshalb muss man dann in dem Moment als guter Trainer sagen, okay, ich krieg's nicht gebacken, das Kollektiv, das funktioniert nicht, dann müssen sie dann Veränderungen vornehmen. Also das ist schon für mich ein unglaublich spannendes Thema und eigentlich noch sehr wenig erforscht. Das wäre auch ein spannendes Dissertationsthema, muss mir das mal noch überlegen. Ich glaube, schwierig in der Herleitung der Daten und Aufbereitung der Daten, aber durchaus interessant. So, jetzt, das war jetzt Dr. ein bisschen Max. Ausholen. Genau. Aber ich finde das wirklich sehr spannend. Ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt. Genau.
Nee,
kommen
spannend.
Wir zur Transaktion der Woche. Und heute haben wir die 15 Millionen Euro Series A von Hedera DX aus Epalinges nahe Lausanne auf dem Programm. Ist immer schwierig, Englisch, dann Franz im gleichen Satz. Das Startup an der Schnittstelle zwischen HealthTech und Biotech hat beeindruckende Investoren mit internationalen VCs und auch Corporate VCs für sich gewinnen können. Ziel ist es, die Krebsdiagnostik, ich muss das ablesen, per Liquid Biopsy global zugänglich zu machen. Das klingt sehr ambitioniert. Guy, was machen Sie genau?
Ja, wie du sagst, Hedera DX bietet eine Plattform für sogenannte Liquid Biopsies an, also Bluttests, die auf DNA von Tumoren analysiert werden. Das soll die klassische Gewebeentnahme ersetzen, also die Biopsie, wo in dem Sinn ein Tumor mit einer Nadel punktiert wird und das Sample dann eingeschickt wird. Und Kliniken und Labore, die können dann über Hedera DX molekulare Profile von Tumoren erstellen und Krebstherapien der Patienten personalisieren. Die Plattform von Hedera, die analysiert die Genetik des Tumors und liefert den behandelten Onkologen und Onkologinnen konkrete Handlungsempfehlungen, welche Medikamente, was für ein Tumor das ist, etc. etc. Hedera ist cloudbasiert, CE-zertifiziert und soll hoch skalierbar sein.
Das klingt doch stark, aber den Pitch haben wir schon sehr oft gehört. Ja, und es tummeln sich, glaube ich, einige Mitbewerber im Markt. Ich kenne in den USA zum Beispiel Guardant Health oder auch Foundation Medicine. Das sind inzwischen ziemlich große Player. Was macht Hedera DX aus deiner Sicht anders oder besser?
Ja, das stimmt. Sie sind nicht die einzigen. Liquid Biopsy ist auch nichts Neues und dementsprechend ist die Frage sehr berechtigt. Der entscheidende Unterschied ist, dass Hedera sich nicht auf zentrale Labore fokussiert, sondern sie stellen Krankenhäuser und Laborgruppen die Tools zur Verfügung, um selbst vor Ort zu testen und zu analysieren und dann gleich die klinische Interpretation auch vor Ort zu machen. Quasi wie ein MRI, du gehst hin und hast mehr oder weniger direkt das Resultat. Das ist ein dezentraler Ansatz relativ klarem Skalierungspotenzial. Und dazu kommt auch noch, sie kombinieren eine moderne sogenannte Next Generation Sequencing Technologie mit einem extrem klaren klinischen Fokus. Hier bin ich jetzt aber nicht ins Detail gestiegen, um eine Konkurrenzanalyse mit den anderen Player zu machen.
Ja, genau. Also die Plattform ist CE. IVD zertifiziert und bereits bei den ersten Laborpartnern in der Schweiz, aber auch in UK und Osteuropa im Einsatz. Hedera DX verzeichnet erste Recurring Revenues, das ist sicherlich positiv, und hat mehrere klinische Pilotprojekte mit Onkologiezentren am Laufen. Ja, und durch den modularen Aufbau, das habe ich mir noch notiert, ist die Lösung für kleine sowie auch große Labore attraktiv. Gemäß Angaben der Gründer können sie immer mehr Partnerschaften abschließen und die Skalierbarkeit der Software stößt auf positive Resonanz.
Ja, das Team, das du erwähnt, finde ich auch erwähnenswert, dass wir da vielleicht noch kurz einsteigen. Tommy Lehtonen ist der CEO, er ist erfahrener Unternehmer im Bereich Genetik. Er hat zuvor bei Blueprint Genetics gearbeitet und das Unternehmen auch mitgegründet. Dann haben wir Damien Lepre als CCO mit dabei. Er war lange Chief Commercial Officer bei Sophia Genetics, einem anderen Top-Schweizer Startups. Dementsprechend bringt er die Erfahrung mit im globalen Vertrieb und er ist bestens vernetzt in der Genetik-Community. Und dann haben wir noch den Christian Meisel, er ist der CMO. Er hat nicht weniger als 20 Jahre Erfahrung in der Onkologie. Er leitete bei Roche die Bereiche translationale Medizin und personalisierte Gesundheitsplattformen. Also hier ein komplementäres Team. Wir sind vorher da nicht in die Komplementarität eingestiegen in der Hörerfrage, aber das ist auf jeden Fall ein Check in dieser Box und es sind auch nicht gerade Studenten, die einfach alle drei von der EPFL oder der ETH kommen und das Unternehmen gegründet haben.
Absolut. Lass uns noch kurz die Finanzierungshistory anschauen. Wir haben wie immer eine modellierte Cap Table gemacht. Hedera Dex wurde im 2021 gegründet und sie haben Ende 2021, anfangs 2022 eine nicht groß kommunizierte Pre-Seed-Runde in zwei Closings aufgenommen. Die erste Finanzierungsrunde, die sie öffentlich kommuniziert haben, war die 14 Millionen Seed-Runde im September 2022. Die Runde wurde angeführt von Adam Gobra, dem Gründer des Silicon Valley VCs Top Harvest Capital. Weiter dabei waren der skandinavische VC Inventure VC, der Londoner VC Air Street Capital und das Berliner Amino Collective sowie einige private Investoren. Die Bewertung war damals bereits bei über 25 Millionen Pre-Money angesetzt, wenn unsere Zahlen akkurat sind.
Ja, da haben Sie sehr international gestartet, also haben Sie auch weitergemacht. Nun haben Sie die Series A angekündigt, 14 Millionen Schweizer Franken, 15 Millionen Euro. Wir wollen euch aber nicht vorenthalten, dass im 2024, also letztes Jahr, noch eine Seed Extension von etwas mehr als 5 Millionen umgesetzt wurde. Diese haben sie auch nicht groß an die Glocke gehängt. Damals hat Healthsana Health Invest und der isländische VC iRear Vöxtur, wenn ich das richtig ausspreche, den Lead übernommen. Und da kamen noch einige weitere Investoren mit dazu. Und damals wurde die Pre-Money-Bewertung bei 33 Millionen angesetzt. Nun kommen wir zur Series A, die jetzt gerade umgesetzt wurde. Das ist natürlich eine Mega-Runde, ein Riesenerfolg im aktuellen Umfeld. Aber man muss schon auch betonen, es war eine relativ deftige Downround. Die Runde wurde via Wandeldarlehen und direkter Equity-Beteiligung umgesetzt. Und die Investoren, die via CLA noch vor der Runde investiert haben, die haben eine Pre-Money-Bewertung von ungefähr 18 Millionen bezahlt, also mehr als 50% weniger als die Post-Money der letzten Runde der Seed Extension. Und die mit den Equity-Investoren zusammen war die blendete Bewertung bei ungefähr 20 Millionen Pre-Money angesetzt.
Spannend. Also eben, das sieht man im Moment sehr oft, dass einfach die Bewertungen 21 und 22 so krass in die Höhe geschossen haben und dann hat viele Startups die Ergebnisse nicht geschafft haben, die sie vorhergesagt haben. Und deshalb kommt dann die Korrektur. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz schlecht für die Investoren, die nicht ihre Proratas machen können, die nicht mitziehen können. Also wenn du dann jetzt in diesem Fall bei dieser vorherigen Runde mitgemacht hast, so einer hohen Bewertung und dann nicht mehr in der Lage bist, weiter zu investieren, dann ist das nicht dann schwierig, oder? Und deshalb, natürlich, die großen Investoren können das natürlich, die können ihren Einstandspreis dann deutlich verbessern, aber für die anderen ist es dann wirklich übel, unter anderem eben auch für die Gründer ist es dann übel. Das heißt, man muss, weil die Gründer werden dann erst recht stark verwässert, weil die ja häufig das Geld nicht haben, das Kapital. Das heißt, man muss dann Post-Round versuchen, die bei der Stange zu halten, zum Beispiel mit einem PESOP, also virtuellen Aktienprogramm. Genau, die Lead-Investoren haben sich sicherlich gut verhandelt. Im Lead der jetzigen Runde war der Münchner VC V-Squared. Haben wir schon einige Mal jetzt gehört. Die machen einen sehr guten Job, meiner Meinung nach. Ich kenne keine aktuellen IRRs des Funds, aber das sieht eigentlich sehr gut aus. Und als weiterer neuer Investor kam Tesi aus Helsinki dazu. Einige der bestehenden Investoren wie Elsan und Airir haben auch wieder mitgemacht. Also diese Cap Table ist extrem international. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn es Gründern gelingt, Kapital aus aller Welt anzuziehen.
Ja, absolut. Sie haben jetzt auch schon 33 Millionen aufgenommen in diesen Runden Post-Series A. Das ist doch beeindruckend. Und bei Hedera finde ich auch spannend, dass sich hier jetzt für diesen Case nicht ein der riesen Life Science VCs oder strategischen Investoren mit dabei haben. Das hatten wir jetzt in letzter Zeit eigentlich sehr oft gesehen bei ähnlichen Cases. Vielleicht noch kurz, wo das Kapital hinfließt. Sie wollen natürlich weiter in den Go-to-Market investieren, die Vertriebsstrukturen in Europa weiter ausbauen, klinisch weitere Validierungen machen. Sehr wahrscheinlich sind da noch nicht alle Krebsarten damit erfasst. Dann wollen sie natürlich die Pipeline weiter ausbauen. Es gibt ja viele Spitäler und Labore in Europa. Und Hedera will sich ja als europäische Antwort auf das amerikanische Pendant Guardant Health positionieren, die du vorher erwähnt hast in der Einführung. Aber dies eben dezentral und auch zugänglich für kleinere Labore, nicht nur für die Riesenspitäler dieser Welt.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch bitte unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.